Es gibt bei mir wenige Erinnerungen an meine Kindheit und Schulzeit. Eine Sache, gibt es Probleme mit der Aufnahme? Oder läuft die? Läuft. Also, ich fange nochmal an. Es gibt bei mir wenige Erinnerungen an meine Kindheit und Schulzeit. Eine Sache allerdings ist mir irgendwie eingebrannt. Sportunterricht, Sommer, Fußball, Horror. Die beiden Superstars unserer Klasse wurden bestimmt, ihre Mannschaft zu wählen. Kennen Sie das? Die Gruppe der übrig gebliebenen wird immer kleiner. Und dann sind es noch drei und ich bin dabei. Es riecht förmlich nach Loser. Dann der vernichtende Satz: Die letzten drei kannst du alle haben. Wenn man Wolfgang Petri folgt, müsste man zitieren: Du schickst mein Herz auf den Müll, Müll, Sondermüll. Der Weg zu einem gesunden Selbstvertrauen, zu einem gesunden Selbstwertgefühl sieht anders aus. Da hilft es auch nicht, wenn die anderen in Englisch bei mir abgeschrieben haben. Irgendwie scheint es zutiefst in unserem Inneren verankert zu sein, dass wir unseren Wert, unsere Bedeutung im Vergleich, in der Abgrenzung zu anderen suchen. Wer ist besser, schneller, größer, bedeutender? Das geht so weit, bis man es selbst glaubt und dann sagt: I am the greatest. So wie Cassius Clay alias Muhammad Ali, also für die Jüngeren, ein ehemaliger Boxweltmeister, wie er es so gesagt hat. Oder aber man hilft sogar nach mit Pillen, Spritzen oder Botox. Die Amerikaner haben diesen Spruch: Only the sky is the limit. Nur der Himmel ist die Grenze. Wer ist der Größte? Diese Frage ist vielleicht eine der Fragen, die uns unser ganzes Leben begleitet und auf die eine oder andere Weise bewegt. Auf alle Fälle ist es die Frage des heutigen Gottesdienstes. Den dazugehörigen Text finden wir bei Markus im 9. Kapitel. Ich lese erstmal die Verse 33 und 34. Und sie kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie, also Jesus: Was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Stellt euch das mal vor. Jesus ist mit seinen Nachfolgern unterwegs. Nicht in einem schicken Bus, sondern zu Fuß. Solche Fußmärsche konnten schon mal einige Tage dauern. Jesus ist auch nicht allein mit seinen 12 Jüngern unterwegs, sondern es waren noch viele andere dabei. Ich stelle mir das immer eher wie so eine Prozession vor. Auf diesen Märschen wurde sicher viel gesprochen. Bestimmt haben die einen oder anderen auch einfach übers Wetter geredet. Oder übers Essen und den steinigen Weg gemotzt. Es gab wohl viel Gelegenheit zu quatschen. Und das sind die 12, die mit Jesus schon lange unterwegs sind. Jetzt sollte man denken: Hallo, die sind gesegnet. Die erleben Jesus hautnah. Die müssten doch von allem Menschlichen befreit sein. Die müssten doch irgendwie heilig sein und über Jesus und seine Wunder reden. Und dann, wie in der alten Sparkassenwerbung: Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Sie müssen festlegen, wer der Größte ist. Warum eigentlich? Wisst ihr, wie ich mich da dabei fühle? Ich fühle mich sauwohl. Es ist doch beruhigend, dass selbst die Jünger, die mit Jesus unter einem Dach leben, dass die Leute, die alle Wunder miterlebt haben, es nicht lassen können, sie handeln wie alle anderen Menschen. Wir wollen Jesus nachfolgen, kennen ihn aber nur aus der Bibel. Wir sind uns in seinem Wirken, in unserem Leben sehr bewusst. Auch wenn wir ihn noch nie leibhaftig gesehen haben, er also sozusagen virtuell bleibt, wissen wir, er ist da. Er hat uns das auch zugesagt in Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist da mit seinem Heiligen Geist. Dennoch bringen wir manches nicht in die Reihe. Dafür klagen wir uns vielleicht immer wieder selbst an. Oder wir sind verzweifelt, weil wir einige Dinge immer wieder ohne Jesus entscheiden. Zumindest geht es mir so. Wenn wir diese Bibelstelle betrachten, und ich meinte jetzt die in Markus, und es gibt auch andere Bibelstellen, die in diese Richtung gehen, hat es etwas Beruhigendes. Wir sind mit unserem Scheitern in guter Gesellschaft. Solche Bibelstellen sind immer reine Seelsorge. Sie helfen uns, auch wenn manchmal Menschen auf uns zukommen und ihr sagen, ihr Christen müsst doch vollkommen sein. Nein, das sind und müssen wir nicht. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Warum geht es uns Menschen oft um das Vergleichen? Denn eigentlich liegt kein Segen auf dieser Tatsache. Ich möchte gern noch einmal Sören Kierkegaard zitieren. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Viele schneiden bei einem Vergleich nicht gut ab. Zumindest erst einmal nach eigener Ansicht. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, den Vergleich zu eigenen Gunsten zu verbessern. Alternativ, dazu sage ich später was. Verbessern, den eigenen Wert steigern. Das geht oft so, dass man andere nach unten zieht. Ich Chef, du Depp. Man muss das, was andere wertvoll macht, kleinreden, sie unterdrücken. Positive Ergebnisse sind nur zufällig entstanden, negative Ergebnisse hat man erwartet. Immer und zwar vor allem an unpassenden Stellen den Chef heraushängen lassen, damit der Bartel weiß, wo er den Most holen soll. Joachim Heidenreich hat letzte Woche an dieser Stelle von Macht gesprochen. Vieles von dem, was er gesagt hatte, könnte man jetzt genauso zitieren. Wenn ich der Größte bin, sind zwangsläufig alle anderen kleiner. Wenn ich der Wichtigste bin, sind alle anderen unwichtig. Wenn ich die Macht habe, bin ich Spitze. Bin ich das wirklich? Hier stellt sich auch die Frage, was treibt mich in meinem Leben an? Was motiviert mich? Warum tue ich etwas oder warum verhalte ich mich in bestimmten Situationen so? Will ich der Größte sein, weil ich dann bewundert werde? Fühle ich mich eigentlich innerlich klein und muss das durch vermeintliche Größe nach außen kompensieren? Glaube ich daran, dass ganz oben sein wirklich glücklich und zufrieden macht? Habe ich als Nummer 3 oder 4 Angst, nicht bemerkt zu werden? Wie wichtig ist mir mein Ansehen? Glaube ich oder rede ich mir das ein, allen anderen überlegen zu sein? Fühle ich mich nur wohl, wenn ich die Leitung in etwas habe und kommt Dienen für mich gar nicht in Frage? Muss ich im Mittelpunkt stehen? Oder wie es heißt, wo ich bin, da ist vorne und wenn ich hinten bin, dann ist hinten vorn. Die Alternative im Vergleichen, die eher gefährliche Seite, ist sich selbst klein zu reden, unbedeutend zu fühlen, einfach zu denken, alle anderen sind größer als ich. Dann kommen solche Gedanken wie, wenn ich reicher, schlauer, schlanker, cooler, blonder, attraktiver wäre, ginge es mir besser. Etwas nachzujagen, was gefühlt richtig oder wichtig ist. Der Gedanke, den Selbstwert zu steigern, wenn man vermeintlichen Schönheitsidealen folgt oder sich gar operieren lässt. Es könnte natürlich auch ein großes Auto oder ein repräsentatives Haus sein. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein Hamsterrad. Denn es wird immer jemanden geben, der in, und das reicht schon, mindestens in einem Punkt vermeintlich oder real besser ist. Es geht hier um etwas Existenzielles. Also etwas, das sehr tief in uns verankert ist. Kann ich mich selbst annehmen? Bin ich mir meinen Begabungen und Begrenzungen bewusst? Seit ich einmal beruflich fast gescheitert bin, fühle ich mich immer irgendwie unzureichend. Auch wenn ich ganz objektiv im Vergleich zu den anderen Kollegen der Größte war, in meinen Augen bin ich das nicht. Das nimmt manchmal komische Züge an und zieht mich nach unten. Vielleicht kommt hier der Junge wieder zum Vorschein, der beim Fußball als Letzter gewählt wurde. Wie ist das bei dir? Wie sieht es hier ganz tief in dir drin aus? In Situationen, in denen ich ganz unten bin, hilft mir dann auf Jesus zu sehen und daran zu denken, mit welcher Liebe er mich anschaut. Er schaut jeden von euch in dieser Liebe an. Lasst uns mit dem beschissenen Vergleichen aufhören. Unser Wert bestimmt sich nicht danach, ob wir der Größte sind. Unseren Wert hat Gott selbst bestimmt. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat für dich, für jeden von uns, mit dem Blut seines Sohnes bezahlt. Damit sind wir alle gleich viel wert, ob Bankdirektor oder Obdachloser. Jeder von uns ist bei Gott der Größte. Er bewertet uns alle gleich. Aber wir sind nicht gleichartig. Jeder ist individuell. Individuell und großartig von Gott geschaffen, wie es im Psalm 139 heißt: Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Nehmen wir unsere Individualität in Frieden an. Wir müssen nicht sein wie andere. Wir müssen uns nicht vergleichen, weil uns Gott unvergleichlich gedacht und gemacht hat. Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Es ist an uns, den anzunehmen. Und wir können der Größte sein. Denn unser heutiger Predigttext, Markus 9, geht mit dem 35. Vers wie folgt weiter. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Wie so oft dreht Jesus unser menschliches Wesen komplett um. Der Größte ist also der, der aller Diener ist. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere von euch: Hallo, geht's noch? Das ist wieder mal typisch Jesus. Da hat man sich mühsam an die Spitze gekämpft und jetzt soll es wieder ganz nach unten gehen. Es geht hier auch um dienende Leiterschaft. Das ist eine Geschichte, die mich beschäftigt, seitdem ich in den Leitungskreis dieser Gemeinde berufen wurde. Im Gebet hat mir Gott ein Ja gegeben, der Berufung zu folgen. Jetzt gilt es, den Spagat hinzubekommen, Teil der Gemeindeleitung zu sein und gleichzeitig der Gemeinde und den Gemeindemitgliedern und Besuchern zu dienen. Das kann nur gelingen, wenn man nicht den Fokus auf Macht, auf Ansehen legt. Es gilt, von sich weg auf andere zu sehen, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, ohne sich selbst zu verleugnen. Als dienender Leiter, Mutter, Vater, Chef kann man versuchen, seine Entscheidungen so weit als möglich transparent zu machen, den anderen mitzunehmen, Verantwortung weiterzugeben, Fehler zuzulassen, eigene Fehler offen zuzugeben und vor allem Menschen zu ermutigen. Ermutigen, die eigenen Begabungen zu erkennen und daraus Kraft zu schöpfen. Ermutigen, diese Begabungen auch umzusetzen, einzusetzen. Ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Wir können uns in der Gemeinde ermutigen, wenn wir begreifen, dass selbst der kleinste Beitrag, den jemand leistet, wichtig ist und ihm Danke sagen. Wir können uns in der Gemeinde aber auch jederzeit darüber hinaus einfach dadurch ermutigen, dass wir den anderen wahrnehmen. Es ermutigt andere, wenn wir zugeben, dass wir unsere Begabungen, Kraft, unser Leistungsvermögen von Gott geschenkt bekommen haben und von seiner Kraft abhängig sind. Es ermutigt andere, wenn wir klar machen, dass zu sehr guten Leistungen, Dingen, Situationen meistens mehr als einer dazugehört. Sir Edmund Hillary gilt als der Erstbesteiger des Mount Everest. Er wäre aber nicht dort angekommen, wenn er nicht seinen Sherpa Tenzing Norgay dabei gehabt hätte. In welchen Situationen warst du schon der Tenzing Norgay? Der, von dem man nicht so oft spricht, der aber ein wichtiger Teil des Ganzen ist. Und wir ermutigen gerade als Leiter andere, wenn wir die Nase nicht so hoch tragen und damit schon das Gefühl der Unterlegenheit wecken. Ein dienender Leiter muss aber auch einmal verhindern, dass Menschen über ihre Kraft hinaus arbeiten und Grenzen setzen, wenn es notwendig ist. Wenn nun jemand von euch denkt, ich bin ja kein Leiter, dem muss ich zurufen, nein, nein, mein Freund, wer wird sich denn einfach zurücklehnen? Der Vers ist für uns alle da, ganz gleich, ob es uns schmeckt oder nicht. Ein Beispiel, manchmal müssen Leiter oder Leitungsteams eine Entscheidung treffen. Das ist oft mit einem längeren Nachdenken, einem längeren Prozess verbunden. Oft kann das, was damit zusammenhängt, nicht offen besprochen werden. Dem Leiter zu dienen, könnte nun so aussehen, dass man darauf vertraut, dass eine Entscheidung, gerade wenn sie weitreichend ist, nicht leichtfertig getroffen wurde. Natürlich muss ein dienender Leiter sich auch immer hinterfragen lassen und dafür offen sein. Aber es wäre gut, wenn das mit einem positiven Geist und erst einmal neutral besprochen wird. Wir sind eine Gemeinde, die ganz bewusst Fehler zulässt und akzeptieren will. Die ganz bewusst auch Räume schafft, in denen man sich ausprobieren kann. Wir sind alle nicht fehlerfrei. Wenn wir es schaffen würden, uns gegenseitig zu dienen, achtsam miteinander umzugehen, Fehler als ganz normal anzusehen, würde die Welt wieder ein Stück heller werden. Lasst uns das probieren, heute und immer wieder. Lasst uns die Frage stellen, wie kann ich meiner Familie, meinen Kindern, meiner Gemeinde, meinen Nächsten dienen? Dienen nicht, weil ich der Letzte, der Unterste bin, sondern weil Gott uns dazu berufen hat. Jesus hat uns noch mehr aufgetragen, denn im heutigen Bibeltext lesen wir weiter, Markus 9, die Verse 36 und 37. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jesus nimmt sich wieder mal einem Kind an. Man merkt daran, dass ihm die vermeintlich kleinen, schwachen besonders am Herz liegen. Denn was macht ein Kind, besonders ein Kleinkind, aus? Es kann sich nicht selber versorgen. Es braucht die Fürsorge anderer. Ich denke an meinen Enkel Samuel. Er ist bald 2. Und er kann schon viele Worte, aber zwei Worte kann er sehr gut. Hunger und Durst. Glaubt ihr, ich sage ihm dann, geh doch selber zum Kühlschrank und mach dir ein Wurstbrot? Er liegt mir am Herzen. Ich habe ihn lieb. Natürlich haben wir immer, wenn er kommt, eine Brezel zu Hause, weil er die so gern mag. Und auch seine geliebte Gelbwurst. Und er trinkt Wasser. Neuerdings sogar mit, wie er es nennt, Blubber. Er ist so zerbrechlich. Und wenn ich an all die Gefahren denke, die in seinem Leben auftauchen könnte, wird es mir schwer ums Herz. Samuel braucht viele, die sich seiner annehmen. Er braucht viele, die ihm dienen, die ihm Wohnung, Kleidung, Essen, Wärme und Liebe geben. Er braucht viele, die ihm helfen, ein selbstbewusster, offener Erwachsener zu werden. Er braucht viele, die ihn ermutigen, die ihm helfen, seine Begabungen zu entdecken und ihn da weiterzubringen. Er braucht viele, die ihn beschützen und lieben. Er braucht viele, die ihn sehen, ihn wahrnehmen. Ich denke, Jesus wollte das Bild vom gegenseitigen Dienen für seine Jünger und damit auch für uns noch greifbarer machen, bildhafter machen. Aus der grauen Theorie dorthin bringen, wo wir es im Leben sofort begreifen. Aber er wollte uns auch die Schwachen und Armen ans Herz legen. Wenn wir uns den Kindern und im übertragenen Sinne denen annehmen, die unsere Fürsorge brauchen, nehmen wir uns Jesus in ihnen an und er wird uns annehmen. Wie immer, wenn uns Jesus im Hinblick auf Menschen etwas lehren, etwas beibringen will, geht es vor allem um Liebe. Ohne Liebe ist alles nichts. Da brauchen wir gar nicht mal bei Paulus nachzulesen. Wir brauchen die Liebe Gottes, die uns so annimmt, wie wir sind. Wir brauchen die Liebe Gottes, die uns unvergleichlich gemacht hat. Wir brauchen die Liebe Gottes, die uns die Kraft gibt, uns gegenseitig anzunehmen und zu dienen. Wir brauchen die Liebe Gottes, die uns zur Fürsorge für andere treibt. Deshalb möchte ich gern mit einem Spruch enden, den ich in Vorbereitung zur Predigt gefunden habe. Wenn dich jemand wirklich liebt, muss er es dir nicht sagen. Du merkst es an der Art, wie er dich behandelt. Ich bete. Herr, ich möchte danken, dass wir bei dir die Größten sein können. Ich möchte danken, dass du uns so liebst, wie wir sind. Dass du uns liebst mit allen unseren Begrenzungen, mit allen Ecken und Kanten. Du liebst uns mit allem dem, was uns ausmacht, unverdient und ohne Vorbedingungen. Herr, lass uns von dir lernen. Lass uns alle versuchen, der Größte zu sein, indem wir alle den anderen dienen. Schenke uns ein Herz in Fürsorge für andere. Amen.